alles liebe, was Gott treibt. Wir wollen von einem Text im Neuen Testament ausgehen, der sich diesem Thema widmet. Der erste Brief des Johannes, Kapitel 4, 8 bis 10 und 16. Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Die Rede vom lieben Gott ist ja traditionell und verbreitet. Und insofern ist es ja nicht so ungewöhnlich, auch für Menschen, die sich gar nicht als Christen verstehen, vom lieben Gott zu reden. Aber was meinen wir eigentlich, wenn wir von Gottes Liebe reden? Ist es so selbstverständlich, einen lieben Gott anzunehmen, einen gütigen, älteren Herrn? Nun, woher wissen wir denn von der Liebe Gottes? Nun, viele würden sagen, ich muss nur in die Schöpfung gehen und in der Schöpfung entdecke ich doch einen gütigen, liebenden, himmlischen Vater. Und in der Tat, im Frühling, im Frühjahr, wenn alles aufblüht, was tot schien, dann weiß man gar nicht, wie jemand, der nicht an Gott glaubt, sich das alles erklären mag, das Wunder der Schöpfung. Und alle Gläubigen werden jeden Frühling es wieder erleben, diesen Dank, diese Freude, das Geschenk Gottes aus dem Winter, aus der Kälte, aus dem Tod heraus Leben zu schaffen. Aber die Natur als gefallene Schöpfung ist ja kein eindeutiger Gottesbeweis. Die Natur ist ja zweideutig ambivalent. Es gibt Hochwasser, es gibt Unwetter, es gibt Vulkanausbrüche, es gibt Tsunamis. Und wenn man den Gott der Natur anschauen wollte, dann wüsste man nicht, kann man an den gütigen Gott glauben, angesichts dessen, wie brutal Natur sein kann? Unsere Natur ist die gefallene Schöpfung. Andere sagen, ja, aber in der Geschichte haben wir doch genug Gottesbeweise. Die Geschichte beweist es, dass es einen Gott gibt. Ja, wir haben Erfahrungen in der Geschichte gemacht. Da haben wir, großer Gott, wir loben dich gesungen, weil sich Dinge fügten, an die wir kaum glauben konnten. Aber wenn wir jetzt in die Nachrichten schauen, was da politisch geschieht, im eigenen Land, in Europa, in der Welt, kann man es da einem Ungläubigen verdenken, wenn er Skrupel und Fragen hat, ob es einen Gott gibt? Die Geschichte ist mehrdeutig. Eindeutig wird sie erst vom Ende her, wenn der, der zugleich das Lamm ist und der zugleich auch der Löwe ist, erscheint und die Geschichte von Gott vollendet wird. Dann werden sich alle Knie beugen und ihm Recht geben. Nun werden viele Gläubige unter uns sagen, nun, ich brauche nicht die Natur, ich brauche auch kein Geschichtsbuch. Es ist meine eigene Erfahrung. Da weiß ich, Gott ist ein gütiger, er ist ein liebender und gnädiger Gott. Und gerade in jungen Gemeindeaufbrüchen wird auch gerne versprochen, du musst nur an Gott glauben und dann wirst du es ganz unmittelbar erfahren, dass du geliebt bist, dass du gewollt bist. Wenn du genug betest, dann bekommst du deinen Traumpartner ohne Liebeskummer. Wenn du genug betest, bekommst du deinen Traumjob, dann wird deine kranke Mutter wieder gesund werden. Und all dies mögen wir ja erfahren, wie viel Segen liegt in unserem Leben. Aber noch sind wir nicht im Himmel. Wir erfahren es auch, dass Alter, Krankheit und Schmerzen uns bestimmen, ob wir glauben oder nicht. Wir mögen es erfahren, dass auf wunderbare Weise ein geliebter Mensch von Krankheit geheilt wird. Aber manchmal müssen wir eben eine junge Mutter begraben und sind fassungslos, weil auch unser eigenes Leben nicht immer nur eindeutig ist. Auch hier gilt wieder, vom Ende her, wenn wir vor Gott stehen, werden wir es verstehen. Aber hier noch nicht. Woher wissen wir eigentlich, dass dieser Gott, an den wir glauben, wirklich von seinem ganzen Wesen her Liebe ist? Und nicht Liebe und Hass, Liebe und Ablehnung, Liebe und Gleichgültigkeit. Wir wissen es nur von einem einzigen her. Das ist von seinem Sohn Jesus Christus. Und deshalb beschreibt das Neue Testament unsere Gewissheit und Freude an Gottes Liebe. Nicht von der Geschichte her, nicht von der Natur her, nicht von der eigenen Erfahrung her, sondern von seiner Offenbarung in Jesus Christus. Darin ist die Liebe Gottes unter uns eindeutig, verlässlich, in Anfechtung und Bestätigung, in Leid und Freude erschienen. Dass er seinen einzigen Sohn, den teuersten, das wertvollste, was er hatte, gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Nur in dem Lebenszeugnis Jesu Christi, in seinem Handeln, in seinem Reden, in der Art, wie er Menschen begegnet ist, nur in der Liebe, die bereit war, das eigene Leben bis zum Tode am Kreuz einzusetzen für dieses Zeugnis. Mein Vater ist Liebe und nichts als Liebe. Daran erkennen wir Gottes Liebe eindeutig. Ihr versteht mich richtig. Eure Freude an den schönen Blüten heute Morgen ganz unbenommen. Eure Dankbarkeit für die Gesundheit eurer Familie unbenommen. Für all das dürfen wir freudig und dankbar sein. Aber in Anfechtung und Leid, in eigenen Zweifeln, ist es der Blick auf den Gekreuzigten. Was für eine Liebe erkennen wir in Jesus Christus? Nun, es wird uns gesagt, dass Gottes Liebe ihr Wesen darin zeigt, dass sie eine absolut hingebungsvolle, unbedingte Liebe ist. Wir kennen das in den Beziehungen, die wir haben. Wenn uns jemand sympathisch ist, sind wir freundlich. Wenn er ein bisschen mehr als sympathisch ist, schenken wir ihm die Zeit. Wir sagen nicht nur guten Morgen, sondern wir reden mit ihm. Wenn uns jemand am Herzen liegt, machen wir gerne Geschenke. Und wenn uns jemand so am Herzen liegt, dass wir unser ganzes Leben mit ihm teilen, dann sind wir bereit, uns selbst zu investieren. Und das war ja das, was vorhin angeklungen ist. Wenn Liebe, Partnerschaft und Ehe da sind, dann gebe ich mich selbst hin. Für einen Fremden bin ich bereit, beizuspringen und zu helfen. Aber wenn eine Mutter ihr Kind liebt, wenn zwei Menschen sich wirklich von Herzen lieben, dann sind sie sogar bereit, ihr Leben einzusetzen und sich zu investieren. Gottes Liebe ist daran erkennbar, dass er das Teuerste, was er hatte, seinen einzigen Sohn in die Welt schickte, wissend, was diesem Sohn widerfahren wird. Und die Liebe Christi ist darin eindeutig, dass er auf die Welt kam im Wissen, sie werden ihn nicht annehmen, sie werden versuchen, ihn auszulöschen und zu vernichten. Und so kam es. Und er hat lieber sein Leben hingegeben, als dass er seine Liebe, seinen Auftrag verraten hätte. Eine unbedingte, eine hingebungsvolle Liebe. Erstens. Zweitens. Es ist eine voraussetzungslose Liebe. Denn die Liebe Gottes, die in Jesus Christus offenbar wurde, die Jesus gelebt hatte bis zum Kreuz, sie bezieht sich nicht etwa auf die, die Gott ihrerseits schon lieben, sondern auf die und auf die Feinde. Nicht nur auf die Gerechten, sondern auf die Ungerechten. Es ist Gottes Liebe eine voraussetzungslose und bedingungslose Liebe. Und so sehr schon die Unbedingtheit der Liebe, die sich selber schenkt, ein Wunder ist, so ist es ein Wunder, dass Gott uns voraussetzungslos und bedingungslos liebt. Unser Glaube, unsere Beziehung zu Gott gründet nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Wir haben alle die Verse wohl im Kopf, aber haben wir sie im Herzen? Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Wer ist die Welt im Johannesevangelium? Es ist die gottfeindliche Welt. Gott liebt den Kosmos, er liebt die feindliche Welt. Römer 5, Vers 8, folgende. Gottes Liebe, im Unterschied zu mancher menschlichen Liebe, Gottes Liebe erweist sich darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir seine erklärten Feinde waren, als wir unvermögend waren, als wir erklärte Sünder waren. Hier kommen wir zu einem Geheimnis der Liebe Gottes, das wir alle noch nicht verstanden haben. Wie kommt der Eckstein als Angereister dazu, das zu sagen? Ihr könntet nicht ruhig eine halbe Stunde sitzen, hättet ihr es verstanden. Gottes Liebe ist so unfassbar, dass man sie nie begreifen kann, solange man auf dieser Erde ist. Aber man kann sie ahnen. Er liebt seine Feinde. In der Seelsorge und Therapie, in der Erziehung und Pädagogik unterscheiden wir zwischen verschiedenen Formen der Anerkennung, Zuwendung und Annahme. Da gibt es zunächst das, was das Normale ist. Wir wenden uns Menschen zu, in dem Maße, wie sie attraktiv sind, sympathisch sind, unseren Erwartungen entsprechen. Und deshalb reden wir von einer bedingten Annahme, an Bedingungen geknüpft. Der andere ist mir sympathisch. Der andere tut das, was ich von ihm erwarte. Und so sind die meisten menschlichen Erfahrungen von Anerkennung, Anerkennung von Leistung, erwartungskonformes Verhalten, sagen wir. Also es wird etwas erwartet und dann bekommt jemand das Lächeln. Das habe ich schon, obwohl ich die Begriffe nicht kannte, in der ersten Klasse der Volksschule bei uns damals gelernt. Am ersten Tag wurden wir von dem Fräulein Lehrerin alle herzlich angestrahlt mit beiden Mundwinkeln über die Ohren. Denn sie wollte den jungen Menschen eine Chance fürs Leben geben. Das war ihr pädagogischer Wille. Aber nach 4 Wochen war schon ein Unterschied zu spüren zwischen den artigen Mädchen, die ihre Hausaufgaben immer schon 2 Tage vorher machten, und uns Lümmeln. Ich musste erst geheiligt werden durch die Bekehrung, vorher war ich ein Lausbub. Und dann hatte man gemerkt, die Lehrerin begrüßte von Herzen die jungen Damen oder die artigen Büblein. Und wenn sie uns gesehen hat, die wir Rabauken waren, den Unterricht störten, immer Blödsinn machten, dann rutschte ein Mundwinkel runter. Das ist so das pädagogische S, das wir als Lehrer und Lehrerinnen haben. Der willensgesteuerte Mundwinkel, nicht eine Gehirnhälfte, der geht noch nach oben, aber der emotionale, unmittelbare fällt einem nach unten. Das ist die normale Erfahrung, die wir machen. Und die Frage ist, ob wir alle eigentlich schon mal unter Menschen echte Liebe im Sinne der Bibel, echte Liebe auch im Sinne der Seelsorge und der Erziehung kennengelernt haben, nämlich eine Anerkennung, Zuwendung, ein Lächeln, eine Freude, die sich auf die Person bezieht und nicht auf ihr Wohlverhalten. Also nicht, wenn du artig bist, dann wirst du gelobt. Wenn du deine Hausaufgaben machst, bekommst du eine gute Note. Oder wenn du dies tust, dann darfst du Fernsehen gucken oder sonst wie. Sondern eine Freude, die dir als Person selbst gilt. Das ist eine nicht konditionierte Annahme. Eine Freude, eine Anerkennung, die dir als Person gilt. Die Tatsache, dass so viele Gläubige leicht hinsagen können, Gott ist Liebe, natürlich, was denn sonst? Und dass sie dennoch dabei sitzen bleiben können und nicht explodieren vor Freude, liegt daran, dass viele von uns noch nie eine unbedingte Annahme und Freude erfahren haben. Es noch nie in ihrem Leben erfahren haben, dass jemand sich an ihnen freute, völlig unabhängig davon, ob sie gerade taten, was erwartet wird oder nicht. Ich denke an meine Kölner Oma, als wir Lausbuben sie besuchten. Sie war einer der ersten Menschen, bei denen ich diese Erfahrung machte. Wenn wir klingelten, dann lachte sie schon heiser von dem dritten Stock runter und freute sich an uns. Und jetzt sagt bloß nicht, weil wir so artig waren. Wir haben ihre Erdbeeren zertreten, nicht? Wir haben den halben Garten ruiniert, nicht aus bösem Willen, sondern aus Tapsigkeit. Aber sie hat sich einfach an uns gefreut. Das ist im Gesicht Jesu Christi zu lesen gewesen. Ein Betrüger wie Zachäus erfährt den Blick, die Einladung, die Freude Jesu, heute komme ich zu dir. Das muss so sein. Erklärte Sünder und Sünderinnen schauten in strahlende, wertschätzende Augen. Jesus freute sich an den Menschen, die er einlud und ihnen begegnete. Und manche mögen sich umgeguckt haben, ob er jemand anderes meint, und sie konnten es nicht glauben. Haben wir in unserer Biografie 5 Menschen, die wir für uns selbst ganz geheim aufzählen konnten, bei denen wir eine unbedingte Annahme und Freude an uns erfahren haben? Eltern, Großeltern, Jugendleiter, wie immer. Für manche wird es weniger mit dem Finger. Und es gibt mit Sicherheit in dieser Halle Frauen und Männer, Mädchen und Jungen, die haben noch nie gehört, dass sie gewollt sind, eine Freude sind, so wie sie sind. Aber wir sind doch Sünder, ja eben. Deshalb ist ja Christus gekommen, um uns als Sündern zu vergeben, uns anzunehmen und all das zu tragen, was im Weg steht, wo wir uns selbst im Weg stehen und der Gottesbeziehung. Deshalb starb er ja am Kreuz. Aber Gottes Liebe mag voraussetzungslos sein, aber sie kann doch nicht bedingungslos sein. Ich muss doch was tun, um ihm zu gefallen. Nein, um ihm zu gefallen, musst du gar nichts tun. Manchmal entstehen zentrale Gedanken direkt in der Seelsorge und dann sagt man jemandem etwas zu, was man selber noch nicht gehört hat. Ich erinnere mich an eine Situation, da war ein junger Mensch, der sagte frei heraus, meine Eltern haben mir gesagt, du warst nicht gewollt. Und ein anderer erzählte mir, ich habe durch die Küchentür gehört, wie der Vater zur Mutter sagte, aus dem wird nichts. Und beide sagen, das liegt wie Blei auf meiner Schulter. Ich bin nicht gewollt. Ich bin niemandem zur Freude. Mich braucht keiner. Und dann sagte ich diesem jungen Menschen im Sinn des Evangeliums zu, du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Du bist ein Geschenk, das Gott sich selbst gemacht hat. Woher weiß ich das? Weil es im Evangelium steht. Es gibt keinen einzigen Menschen in dieser Halle, der von Gott nicht vollkommen geliebt ist. Es gibt keinen Menschen in dieser Halle, für den Christus nicht sein eigenes Leben gegeben hätte. Ohne Liebe könnten wir uns nicht entfalten. Wenn wir nicht gefördert werden, keine Beziehung erfahren, dann verarmen wir und verwelken und können uns nicht entfalten. Es ist das Geheimnis der Liebe, dass sie uns den Wert gibt und das Bewusstsein unserer Einzigartigkeit, dass wir herausragend sind, nicht im Vergleich zu anderen, sondern eben in der Liebe. Und es ist das Geheimnis der Liebe Gottes, dass er in Christus dieses Selbstbewusstsein, ich bin Gott eine Freude, Milliarden von Menschen geben kann. Wir haben ja von der Losung her gehört, dass die Jünger zu Jesus kamen und haben gesagt, stärke uns unseren Glauben. Das wollen wir gerne. Aber wir meinen immer mit Stärke unseren Glauben, damit wir liebenswerter sind, damit wir gerechter sind, dass wir vor dir bestehen, dass wir würdig sind. Jesus hat die Frage ganz anders beantwortet, als sie dachten. Er hat nämlich gesagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn. Ich hatte bei vielen Predigten schon ein Senfkorn mir in die Tasche getan und zwischen die Finger. Die Leute haben es mir nicht geglaubt. Es ist nämlich so klein, dass meine starken Finger es gar nicht zeigen können oder das runterpurzelt. Das Senfkorn ist das allerkleinste Korn, das es in Israel gibt. Und es werden 3 bis 5 Meter große Büsche daraus. Was meint Jesus? Das, was ihr braucht, ist nicht, dass ihr gerechter werdet, stärker werdet, größer werdet, attraktiver werdet, gehorsamer werdet, damit ich euch liebe. Sondern, dass ihr erkennt, wie sehr ihr von meinem himmlischen Vater geliebt seid. Wie er sich freut, einfach weil ihr euch finden lasst und weil ihr kommt. Könnten wir uns selbst und persönlich nur eine Sekunde mit den Augen der Liebe Gottes sehen? Unsere Selbstzweifel hätten sich für eine ganze Ewigkeit erübrigt. Also wie wachsen wir im Glauben? Indem wir in der Erkenntnis wachsen. Wir werden heute noch manches hören, dass die voraussetzungslose Liebe ja nicht folgenlos bleibt im Leben der Sünder, die Vergebung erfahren. Aber es bleibt immer eine voraussetzungslose Liebe. Die Gnade steht am Anfang und die Gnade begleitet uns. Und wenn wir einmal vor Gott stehen am jüngsten Tag, dann wird es allein Gnade sein, dass wir von ihm geliebt und angenommen sind. Wachsen im Glauben, indem wir wachsen in der Erkenntnis dessen, was für uns schon gilt. Das, was dich im Himmel am meisten faszinieren wird, an dem, was das Evangelium dir zu sagen hat, gilt schon heute. Ihr werdet dort oben sagen, was für eine Gnade. Ich verrate euch, die hast du schon heute nicht verdient. An der Gnade kannst du dich schon heute freuen. Du wirst sagen, was für eine vollkommene Liebe, das ist sie schon erwiesen seit 2000 Jahren. Versteht mich richtig, im Himmel werden wir nicht krank, werden wir nicht alt, werden wir nicht sterben. All das ist im Himmel nicht mehr da, das ist ganz toll. Aber das Schönste ist, dass wir erkennen werden, wie sehr uns Gott schon heute liebt. Das ist entscheidend. Und ein Schlussgedanke. Es ist aber so schwer, jetzt mal ausgenommen von Johannes und Paulus, diese Liebe greifen zu können. Dafür, und so werden wir es heute auch noch hören, gibt es die Gemeinschaft. Gottes Liebe ist vollkommen. Aber geben wir es zu, im Alltag, in der Einsamkeit, in der Anfechtung, für uns oft so wenig greifbar. Die menschliche Liebe ist wahrhaft unvollkommen, aber sie ist greifbar. Und so gefällt es Gott, seine vollkommene Liebe, die oft hier noch so schwer zu greifen ist, greifbar zu machen in der Erfahrung menschlicher Gemeinschaft und Zuwendung. An der Freude anderer Christen an mir, die ja nicht vollkommen ist, aber sichtbar und greifbar, ahne ich, wie sehr Gott mich liebt. Und in der Wertschätzung, die wir gegenseitig uns schenken können, wird es für Angefochtene und Traurige greifbar, dass Gott ist. Und so wollen wir Gottes Liebe, die vollkommen ist, aber oft nicht greifbar, im Lieder, in Gemeinschaft, in Zuwendung, miteinander und im Gebet füreinander greifbar machen. Aber ist diese Liebe nicht gefährdet? Doch, immer wieder. Die Liebe, von der uns nichts trennen kann, ist nicht unsere Liebe. Es ist die Liebe Gottes. in Jesus Christus. Und von der kann uns niemand mehr trennen. Sag es heute zu Christus: Diese Liebe möchte ich annehmen und beantworten. Dir möchte ich gehören in Zeit und Ewigkeit. Und nichts und niemand wird dich je trennen von dieser Liebe. Was Gott treibt? Seine Liebe. Seine Liebe ist sein Wesen. Gottes Liebe zu dir, das ist sein Wesen. Danke.